Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Erfolgsfans draußen an den Geräten, zu einer neuen Folge der Erfolgsfans. Wir sind wieder da nach einer langen Zeit, in der wir nicht gesendet hat, in der es gedarbt hat an neuem Material von den Erfolgsfans. Die Fans scharten mit den Hufen oder auch nicht, aber wir sind wieder da. Und zwar heute am 5. Oktober sitzt neben mir im Studio der Basti. Servus Basti.
Servus.
Und quasi die Live-Schalte, hochprofessionellst im fernen Ulm, da wo auch einst Uli Hoeneß kickte oder sich zumindest aufgehalten hat. Der Felix, servus Felix.
Servus.
Jawohl.
Super Einleitung mal wieder.
Ja.
Ja, endlich bist du mal wieder dabei, Felix.
Felix ist wieder da, jawohl.
Seit Ewigkeiten. Gut aus Vietnam zurückgekommen.
Ja, schon. Ist jetzt doch schon ein paar Wochen her. Ja. Aber war schön, aber auch danach hatte ich leider keine Zeit für euch.
Ja, das ist, der Felix ist einfach super busy, das muss man sagen. Felix, gab es in Vietnam auch Bayern-Fans?
Ja, ich glaube schon. Also es gab zumindest Trikots zu kaufen, ah, okay. Und so ein paar Kinder sind schon damit rumgesprungen.
Aber es war, wer war so dominant? Aber Premier League, La Liga?
Ja, also so Griezmann-Zeug gab es viel. Also ja, aber wie eigentlich überall Premier League und ja, die großen spanischen Vereine.
Okay.
Aber da zählt jetzt auch Atletico dazu. Also früher, glaube ich, mich zu erinnern, dass es dort immer nur Barca und Real-Zeug gab, aber mittlerweile ist Atletico da auch angekommen.
Na, verdienterweise.
Ja, das tut der spanischen Liga auch total gut, weil man hat immer sonst nur von diesem Zweigestirn gesprochen und jetzt haben die sich so etabliert.
Ja.
Unglaublich. Ja, ihr Lieben, wir sind wieder da und wir wollen nach der Stadionfolge der letzten sprechen mit euch über einige Sachen, unter anderem eine Erfolgsfrage. Wir gehen auf die Spiele ein, wir haben ein paar News und eine kleine Vorschau. Und vor der Erfolgsfrage muss ich noch sagen, dass wir jetzt neu geschaltet haben, auch das hochprofessionell möchte ich sagen, das Erfolgstelefon. Nämlich könnt ihr uns unter der Nummer 089 945 48277, ich wiederhole für die Langsamen unter euch, unter der 089 945 48277 jederzeit, wann es euch beliebt, 24 Stunden, einfach anrufen und aufs Band labern. Keine Sorge, ihr geht nicht dran, es klingelt auch nicht bei mir. Es geht einfach an ein Band dran und wenn ihr drauf gesprochen habt, kriegen wir diese eure Ergüsse, eure Audioergüsse direkt als MP3 geschickt und können die in die Sendung einbauen. Wir würden uns freuen, wenn ihr das macht. Yeah.
Zur normalen Festnetzgebühr, oder? Wurde nämlich schon gefragt.
Genau. Sofort habt ihr eine besondere Nummer geschaltet? Nein, ich habe das einfach bei mir zu Hause über meine geniale Fritzbox geschaltet, diesen wunderbaren Dienst. Das, was der Doppelpass mit den DSF oder Sport1 Fernsehgeldern macht, das machen wir einfach so. Genau, und ansonsten, mein Gott, vielen Dank an alle, die uns bei Patreon unterstützen. Das könnt ihr tun, wenn ihr wollt. Dort könnt ihr zum Beispiel einen Dollar spenden und so ein Bier ausgeben. Was machen wir derzeit mit unserer wahnsinnigen Patreon-Kohle? Wir verbessern die Audioqualität mit dem Dienst Auphonic. Ansonsten, schreibt uns bei iTunes Bewertungen, dort findet ihr uns unter Erfolgsfans. Liked uns bei Facebook, da heißen wir auch Erfolgsfans. Folgt uns bei Twitter, ihr könnt es erraten, wir heißen Erfolgsfans. Schaut bei YouTube rein, uns gibt es auch als Video. Wir sind auch dort zu finden als die Erfolgsfans. Juhu, dieser Name ist einfach geil. Und ich habe gerade mal wieder geschaut, was wir bei iTunes für Rezensionen haben. Und wir haben diesmal auch eine Negativrezension.
Oh.
Es geht bergab mit uns. Genauso mit, warum, dem Fußball vom FC Bayern geht es auch mit den Erfolgsfans bergab. Ja. Also ich lese es euch mal vor. Deswegen kriegt man so ein bisschen hier was zu Gesicht. Unvorbereitet, durchschnittliches bis gar kein Wissen. 2 von 5 Sternen von Sepp Seger. Jeder hat ein Recht auf seine Meinung, aber manche der geäußersten Dinge sind wirklich erschreckend. Ja. Ich mag ihm jetzt doch gar nicht widersprechen.
Nee, jeder darf seine Meinung haben. Er muss uns ja nicht anhören.
Absolut, genau. So einfach ist es. Und kommen wir zum Kicktipp. Das ist eher eine traurige Sache, vor allem für mich. Im Kicktipp schaut es so aus, Brötchen war schon im ersten Spieltag vorne, ist immer noch vorne. Also falls ihr noch nicht dabei seid, macht gerne mit bei unserem Kicktipp. Ich habe natürlich schon wieder verplant, ein Spiel zu tippen. Ich hatte hier beim Köln-Spiel auf 2:1 für Köln getippt und ich darf es eigentlich fast nicht sagen, aber als am Ende dieser Kölner Spieler allein aufs Tor zugerannt ist, ich so, ja, mach rein, geil. Oh nein, du Pfeife.
Oh Mann, du tippst auf Köln.
Ja, klar, also
Skandal.
So schlecht, wie wir sind oder wie wir waren, habe ich natürlich auf Köln getippt. Auf jeden Fall bin ich auf Platz Nummer 66, Felix auf Platz 52 und Basti immerhin auf Platz 34. Naja.
Ja, aber wir vier sind gar nicht mal so nah, wir drei sind gar nicht mal so weit auseinander. Immer 6 Punkte Abstand.
Ja,
also da ist einiges drin.
Es ist eine Farce. Aber ich würde sagen, wir fangen gleich an, weil das so eine schöne Klammer schlägt, mit unserer Erfolgsfrage. Und unsere Erfolgsfrage dreht sich um Carlo Ancelotti. In Anführungsstrichen kein Konzept oder Players Coach in Anführungsstrichen. Wie beurteilt ihr die ersten Spiele unter Carlo Ancelotti? Es gab ja schon so ein bisschen mediale Schelte. Ich habe mich auch schon ziemlich aufgeregt über unser Spiel. Und ich würde sagen, bevor wir einsteigen und ich euch frage, Jungs, hören wir doch mal rein, was unser erster und bisher auch einziger Anrufer auf unserem Erfolgstelefon gesagt hat. Da können wir den nämlich gleich mal mit in die Sendung nehmen. Seid ihr bereit, Jungs? Here we go.
Servus, Erfolgsfans. Ja, dass es bisher nicht ganz rund läuft, das ist sicherlich unbestritten, Ancelotti. Aber ich gehe doch mal davon aus, dass Ancelotti das noch hinbekommt und wir in Zukunft wieder mehr Spaß haben, wenn wir Bayern-Spiele sehen. Das ist ja bisher sehr, sehr schmerzvoll eher. Aber was man natürlich auch sagen kann, momentan sparen wir uns die Kräfte für den Saisonabschluss. Das heißt, wenn es dann in die Zielgerade geht, haben wir hoffentlich noch genügend Power für den Endspurt. Und nicht so wie in den vergangenen Jahren, wo dann regelmäßig ab März, April die Luft raus war und man froh sein konnte, dass die Spieler noch gerade auslaufen konnten. Also ich freue mich auf die neue Folge und schöne Grüße aus Michael Ballacktown. Bis denn.
Michael Ballacktown, wo ist denn das? Chemnitz. Kommt der nicht irgendwie so?
Ja, ich hätte jetzt Jena gesagt, aber ja, irgendwo da.
irgendwo aus dem Osten. Ach, Görlitz. Michael Ballacktown. Okay. Ja. Ach ja, fast. Vielen Dank für die erste Einsendung.
Er klammert sich noch so an den letzten Strohhalm, oder? Das jetzt alle so noch nehmen. Ja, man spart ja noch die Kräfte für die wichtige
Saison. Der letzte Strohhalm am 6. Spiel.
Ja, ich wollte es gerade sagen, es ist schon geil, wie er sagt, es ist schmerzvoll anzuschauen.
Total scheiße, wir haben 8 Spiele gewonnen und jetzt einmal verloren, einmal unentschieden, also ist echt eine Qual.
Naja, wenn du es anders betrachtest, die letzten 3 Spiele, die wir gespielt haben, haben wir 2 Tore erzielt. Einmal gewonnen, einmal verloren, einmal unentschieden.
Ja,
da schaut es schon anders aus.
Ja, gut, aber das Spiel, das wir 0-1 verloren haben, war gegen den Champions League-Finalisten der letzten Jahre und gegen den wir schon im Halbfinale verloren haben letztes Jahr. Hm. Also das ist ja jetzt nicht weiter verwunderlich, dass man da verliert oder kein Tor schießt gegen Atletico Madrid. Also das ist ja immer drin. Und ja gut, gegen Köln, das war natürlich keine Glanzleistung. Aber, und was war das Spiel vorher?
HSV.
Gegen HSV, genau.
Last-Minute-Sieg auch eher zum Beispiel gequält.
Ja, aber mei, wir haben uns oft gegen HSV schwer getan, unter Pep jetzt vielleicht eher nicht, aber sonst auch, gerade in Hamburg. Und ja, man muss halt auch einfach sehen, dass Ancelotti erst seit kurzem da ist. Und ich meine, jedem anderen Trainer muss man Zeit geben, wenn er neu kommt. Und ja, man muss sich einfach einspielen. Und dann kommt halt jetzt noch dazu, dass er sehr viel rotiert. Was eigentlich gut ist, finde ich, weil dann die Spieler nicht beleidigt sind, wenn sie dauernd draußen sitzen müssen. Aber andererseits fällt es dadurch wahrscheinlich noch ein bisschen schwerer, irgendwie zu Ancelottis Spielidee, sofern er denn eine hat.
aber das ist ja auch genau das, was du jetzt ansprichst, was wir gesagt haben, was halt so positiv, auch so augenscheinlich positiv ist, das ist eben dieses Players-Coach, gell? So ein bisschen wie was Heinkes auch war, er macht halt die Spieler zu zufriedenen Spielern, weil das ist halt schon krass. Ich meine, er lässt wirklich alle Leute spielen. Und dann fand ich auch interessant, jetzt im Spiel gegen Köln war zum Beispiel Bernat stark, den er vorher überhaupt nicht hat spielen lassen. Also das finde ich auch wirklich so eine positive Sache, diese Rotation. Der muss man natürlich auch erst ein bisschen Zeit geben. Aber das finde ich schon mal gut. Weil das andere, was er gesagt hat, dass man am Ende dann nicht so mehr so aus dem letzten Loch pfeift. Wenn es auf die Verletzungen bezogen ist, da gab es ja jetzt schon wieder die ersten Rückschläge. Ich meine, es ist ja fast schon klassisch. Robben wohl nicht so schlimm, Rippe, aber Martinez hört sich wieder nach einer schlimmen Verletzung an, muss ich sagen.
Ja, aber heute hat aus einer Insiderquelle kam die Info 10 bis 15 Tage Pause.
Ja, das wäre ja super. Also, wir sagen ja dazu nichts mehr. Also als FC Bayern.
Nee. Ja, das wäre dann nicht so schlimm. Aber ja, klar, das sind wieder die typischen Verletzungen. Ganz komisch ist ja auch Douglas.
Douglas, ja. Ja, du.
Keine Ahnung, was mit dem los ist.
Aber da geht's an einen Stand auch schon wieder ein bisschen bergauf. Ganz krass ist ja auch wirklich, also das ist ja fast schon ein Fall für Akte X. Ich habe auch schon gesagt, hier Holger Badstuber, von dem er überhaupt nichts erfährt. Der sei.
Ja, jetzt hat er wohl vor dem Köln-Spiel eine Dreiviertelstunde mittrainiert und diese Woche wohl auch mal wieder. Aber es hört sich nicht so an, als ob er da irgendwie bald wiederkommen
würde. Vor allem ist es halt extrem krass, dass man überhaupt nicht erfährt, um was für eine Art der Verletzung es sich handelt. Er hat sein letztes Spiel gemacht da gegen AC Mailand in den USA.
Ja.
Krass.
Ja, das ist ganz dubios. Wahrscheinlich, vielleicht weiß man es nicht, vielleicht hat er auch jede Woche eine andere Verletzung. Deswegen will man da keine Wasserstandsmeldungen abgeben.
Er macht so ein Verletzungs.
Man kommt nicht mehr hinterher mit den Pressemitteilungen.
Er macht so ein Verletzungs-Best-of. Ja, Jungs, dann kann ja einer von euch mal den nächsten Kandidaten vorlesen bei uns.
Ja, der Andreas schreibt: Lieber jetzt schwächeln und mal im März, April, Mai in Topform sein, wenn die großen Spiele anstehen und die Titel vergeben werden. Schlägt in dieselbe Kerbe.
Das sehe ich eigentlich schon auch so, aber dafür ist es jetzt eigentlich noch zu spät, zu früh. Entschuldigung. Ja. Weil da, das kann man dann am Anfang nächsten Jahres sagen, nach der Winterpause. Aber jetzt ist einfach Vollgas Vorrunde und jetzt muss sich die Mannschaft einspielen und die Spielidee von Ancelotti verinnerlichen. Und dann ist der Herbst eigentlich auch für die Meisterschaft sau wichtig, dass man da nicht, gut, man ist vorne, aber dass man halt keinen Boden verliert oder sich einen Vorsprung rausspielt. Und ja, so im Frühjahr dann, da kann man dann sagen, jetzt kann man sich noch ein bisschen ausruhen, viel rotieren, damit man dann für die wichtigen Spiele fit ist.
Ja, dieses Fit würde ich halt sehr beziehen auf die körperliche Fitness der Spieler, dass sie noch spielen können. Weil ich finde, in guter Form, man kann jetzt nicht sagen, dass wir da in schlechter Form waren. Was man oft gemerkt hat, war halt dieser Spannungsabfall, weil die Meisterschaft schon so lange gewonnen war.
Ja.
Aber eigentlich, dass wir schlecht drauf waren, fand ich jetzt eigentlich nicht.
Ja, gut. Letztes Jahr in der Rückrunde haben wir uns schon auch beschwert, dass wir in der Bundesliga eigentlich nicht mehr so gut gespielt haben und dann in den wichtigen Spielen in der Champions League auch nicht unser volles Potenzial abrufen konnten.
Ja. Okay.
Man wird sehen.
Schauen wir mal weiter, was der Wolfgang sagt.
Ja, der Wolfgang sagt: Mal die Füße stillhalten. Unter Pep haben wir sogar 3-0 gegen Salzburg verloren. Das System braucht erst, bis es greift. 16 Punkte nach 6 Spielen ist doch nicht schlecht.
Aber das stimmt, gell? Das war die allererste Saison, da haben wir in der Gruppenphase, glaube ich, oder war das sogar schon die?
Nee, das war ein Vorbereitungsspiel.
Ach, Testspiel, echt?
Genau, okay. Da hat Pep zum ersten Mal die Dreierkette ausprobiert, glaube ich. So, da haben wir schon
nach
einer halben Stunde 3-0 zurückgelegen.
Ein Vorbereitungsspiel finde ich aber nochmal was ganz anderes. Okay, sorry. Ja. Erzähl weiter.
In Madrid kann man auch mal 1-0 verlieren. Hier jetzt eine Krise herbeizureden, ist völlig fehl am Platz. Andere Mannschaften haben auch nachgelegt. Ich war von Pep Anfang an Feuer und Flamme. Weil Pep kam, aber ich war dann auch froh, wie er weg war. Mittlerweile ist mir Carlo lieber. Er stellt sich wenigstens nicht vor die Presse und sagt Thiago oder nix.
Naja, aber also sorry, man kann, also lieber Wolfgang, man kann es ja auch nicht vergleichen, wenn Pep 3 Jahre da war und Carlo Ancelotti jetzt 3 Wochen oder 3 Monate gefühlt, dass man es dann gleich sagt, mittlerweile ist er mir lieber. Okay, aber ja.
Welcher ja jetzt erst unter Carlo in Schwung kommt, also Thiago. Lieber am Ende nicht die kompletten Spieler verheizt und deswegen sang- und klanglos rausfliegen. Das Problem war, war auch, dass diese lange Verletztenliste erst mit Pep nach München kam. Ich kann damit leben, wenn die Meisterschaft spannend wird und auch wenn wir am Ende mal das Nachsehen haben.
Ja, mit Thiago hat er recht, der kommt wirklich gerade gut in Schwung, finde ich, wobei mit Thiago ja auch super in Schwung war, teilweise unter Pep, aber er hatte dann irgendwie so einen Durchhänger eine Zeit lang.
Ja, nach seiner Verletzung, seiner langen, kam er eigentlich nicht mehr zurück.
Ja, aber klar, jetzt ist er wieder eigentlich saugut drauf.
Positive Entwicklung auf jeden Fall.
Man merkt halt auf jeden Fall, dass dieses krasse Pressing von Pep und diese vielen Sprints, die die Spieler gemacht haben, auf jeden Fall dazu geführt haben, dass es mehr Verletzte gab. Das zeigt auch die Statistik, das haben wir auch gezeigt. Und dass es halt da wirklich einige Unstimmigkeiten so mit dem Personal, mit dem Ärzteteam gab und so. Das hat man auf jeden Fall alles gemerkt.
Ja, da müssen wir jetzt mal erstmal abwarten,
genau,
wie das unter Ancelotti sich entwickelt, obwohl wahrscheinlich dieser Ärger mit den Ärzten eher nicht so zum Vorschein kommen wird, gehe ich mal von aus, weil Carlo ja eher gut mit jedem auskommt,
ja.
Aber ja, wie das sich mit den Verletzungen entwickelt, muss man sehen.
Ja, du, das merkst du auch gleich, Ancelotti kommt daher, Pep geht auf die Wiesen, schaut gequält und wenn man ihn darauf anspricht, wie viel Maß trinkst denn du, ja, das ist nichts für mich, Carlo kommt her, ja, ich trinke für jeden Punkt eine Maß, drei oder vielleicht auch vier. Ich meine, mit solchen Parolen vom Stammtisch, da kommt man halt bei den Erfolgsfans da draußen gut an.
Ja, und der war ja sogar noch mal mit seinem Trainerteam alleine auf der Wiesn vorher schon.
Voll begeistert, der Carlo. Nee, aber ja, klar, natürlich ist es jetzt übertrieben, die Krise herbeizureden, aber da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Ich war schon ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Ja, und der Dominik hat noch was gesagt. Krise? Fragezeichen, so ein Schmarrn. Im Nahen Osten, da ist Krise. Platz 1 in der Liga und in der Champions League. Gut, einmal verloren, aber egal. Nächstes Spiel wird wieder gewonnen. Ja, natürlich kann man jetzt hier nicht von einer Krise beim FC Bayern sprechen, die vergleichbar ist mit einer Krise wie in Syrien. Aber das würden wir natürlich auch nicht machen. Muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, und den ersten haben wir noch vergessen, den Torben.
Ich glaube, der Torben war das, der angerufen hat. Aber vielleicht habe ich das auch verwechselt.
Nee, das hast du genau richtig gesehen.
Ah, okay.
Okay, genau.
Na gut, dann haben wir ihn ja gehört.
Dann haben wir ihn gehört, den Torben. Ja, vielen Dank für eure Einsendungen. Wir freuen uns auch auf jeden Fall drauf, wenn ihr da mehr aufs Erfolgstelefon sprecht. Weil das wär cool, ist immer auch cool, eure Stimmen zu hören. Ja, ich weiß nicht, soll ich mal anfangen mit meinen Ausführungen, oder weil ich habe das versucht, ja auch dieses Thema an den Start zu bringen. Ihr seid da gar nicht so kritisch, oder spricht da was dagegen aus eurer Warte?
Nee, fang du mal an zu wettern.
Genau, was heißt anfangen zu wettern? Es war halt dieses Spiel gegen Madrid, in Madrid. Wie ihr schon alle gesagt habt, man kann mal locker 1-0 gegen Madrid verlieren. Wir haben auch oft 1-0 gegen Madrid verloren. Madrid war einfach saustark. Die hätten meiner Meinung nach einfach auch locker 3 oder 4-0 gewinnen können gegen uns. Wir hätten vielleicht auch ein Tor schießen können. Alles kein Ding. Was mich aber echt extrem irgendwie erschrocken hat, dass ich eine Taktik, die ein Coach spielt, muss nicht perfekt funktionieren, aber man sollte vielleicht doch zumindest irgendwie eine sehen. Und ich habe mir das Spiel angeschaut und auch viele andere Spiele von Bayern und ich erkenne einfach nicht bis jetzt, was Carlo will. Ich erkenne einfach kein Konzept. Und das hat mich dann schon doch irgendwie erschrocken. Also klar, unter Pep war das einfach zu erkennen. Krasses Pressing, krasser Ballbesitz, Risikominimierung, Positionsspiel. Da gab es ganz viele Dinge, die man erkennen kann. Und jetzt unter Carlo, weiß ich nicht, da erkenne ich nichts. Ich erkenne planlose Flanken, eine nach der anderen, als wäre es unser einziges Mittel. Wir schießen die Flanken eigentlich in jedem Spiel in rauen Mengen, meistens schon fast so aus dem Halbfeld. Da steht dann mal Thomas Müller drüben und flankt. Da kommen von Alaba Flanken. Weiß nicht. Es hat mich einfach erschrocken, das so zu sehen. Ich fand das Mittelfeld ungeordnet, also gerade im Spiel gegen Atletico. Ungeordnet. Ich fand, die Laufwege passen nicht. Wir gehen in keine Sprints. Es hat mich einfach irgendwie erschrocken. Und dann bin ich, je länger ich diesem Spiel beiwohnen musste, desto saurer bin ich unabhängig von dem Ergebnis, wo ihr komplett recht habt. Wir haben gegen Atletico so und so schon verloren. Aber die Art und Weise, die hat mich dann doch erschrocken, weil du kannst ein Konzept haben und es geht nicht auf, finde ich. Aber wenn du halt gar kein Konzept hast, finde ich es irgendwie komisch. Die Krone war dann noch irgendwie als dann gefühlt für mich, vielleicht hat interpretiert das anders, Lahm während dem Spiel noch umgestellt hat mit Kimmich und eher ins Mittelfeld gegangen ist, Kimmich auf die Außen. Das kam für mich komplett von Lahm und hat mich so schon so an gewisse Klinsmann-Zeiten erinnert.
Ich weiß nicht. Warum meinst du, es von Lahm kam?
Hat so auf mich so gewirkt. Ich weiß es nicht. Ist schwer zu sagen.
Ja, die haben es auf jeden Fall am Ende umgestellt.
Auf einmal, Lahm läuft halt so, dirigiert so auf einmal. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ja, wie habt ihr denn das Spiel erlebt? Ist euch das nicht so gegangen? Ist euch das so gegangen? Oder?
Ja, also während des Spiels kam es mir auch schon. Klar, nach Pep ist alles chaotisch, weil das einfach mega eintönig war. Aber ja, es kam mir schon auch so vor. Es ging halt hin und her. Es war wenig Ruhe im Spiel. Obwohl, wenn man sich jetzt mal die Statistik anschaut, waren Torschüsse ausgeglichen, 16-15 von Atletico. Und dann war es eigentlich wie sonst auch. Wir hatten 67% Ballbesitz, Zweikampfquote war ausgeglichen, Passquote von uns war auch besser, wobei sie bei 85% lag, was schon etwas tiefer ist, als es sonst vor allem unter Pep war, wo sie ja dann schon über 90% teilweise war. Also von der Statistik her war es ausgeglichen. Ich habe mir vorhin noch mal das Highlight-Video angeschaut. Mhm. Wenn man dann nur die Chancen sieht, dann schaut es eigentlich auch ausgeglichen aus. Klar hat Atletico schon zum Beispiel den Elfmeter verschossen, dieser Kopfball an Pfosten von Torres am Anfang. Die hatten vielleicht schon tendenziell die größeren Torchancen und haben daher auch verdient gewonnen. Aber ich finde jetzt nicht, dass wir da so ein mega schlechtes Spiel gemacht haben. Es war klar anders und das Konzept ist ja scheinbar, also schon einerseits auch dieser Ballbesitzfußball, aber andererseits sich auch phasenweise zumindest zurückzuziehen, den Gegner kommen zu lassen und dann versuchen, schnell nach vorne zu spielen. Nur das Problem ist halt im Moment noch, dass man das Verteidigen überhaupt nicht auf die Reihe kriegt, vor allem gegen so eine Mannschaft wie Atletico, die dann Vollgas nach vorne rennt. Dieses Mittelfeld ist sofort überspielt und die Abwehrspieler sind dann zu langsam. Also dieses Verteidigen, das funktioniert irgendwie gar nicht. Und nach vorne fehlen einem auch irgendwie die Lösungen. Das mit den Flanken, das ist sehr auffällig, dass wir da dreimal spielt man Ball hin und her und dann versucht man, dieses Ding reinzuflanken.
Das ist vielleicht, rührt vielleicht auch daher, dass wir dieses Mittel halt unter Pep überhaupt nicht benutzt haben. Da haben wir uns dann aufgeregt oder einige, ich jetzt nicht so, ja, die spielen dann auch vom Tor klein, haut's halt einfach mal drauf. Aber Basti, du wolltest was sagen.
Ja. Ich finde prinzipiell, weil du gesagt hast, du kannst gar keine Taktik erkennen, würde ich es genauso interpretieren, wie es der Felix schon getan hat. Eben, dass man schon noch auf Ballbesitz spielt, nicht so extrem wie der Pep und eben diese, das, was Madrid sozusagen gut gemacht hat, versuchen wir auch gegen so schwache Mannschaften wie Bremen hat es auch super funktioniert, dass man selber mal schnell umschaltet und versucht schnell vor das Tor zu kommen, auch mal den risikoreicheren Pass oder Flanke sucht, um schnell zum Abschluss zu kommen. Und genau, das Problem war nur, dass es gegen Madrid einfach überhaupt null funktioniert hat. Und wenn man dann gesehen hat, wie Madrid das durchgezogen hat, hat man sich gefragt, ja, wieso können wir das eigentlich jetzt nicht so machen, wenn wir jetzt schon eigentlich einen Trainer haben, der nach so einem Konzept spielt. Bei Pep hat man es ja nicht gemacht, weil er eben das Risiko nicht gehen wollte. Und ich finde, mich wundert es ja sogar, dass der Ruhm so relativiert. Man kann mal gegen Madrid verlieren, aber ich finde, es ist die Art, wie man verloren hat. Also man kann das Einzige, was man da zugutehalten kann, es ist zu früh in der Saison und die Mannschaft hat sich noch nicht so zusammengefunden unter dem Konzept von Carlo Ancelotti, aber sonst war das für mich zwei Schritte zurück von dem, wie nah wir am Champions-League-Titel letztes Jahr waren mit Pep.
Absolut.
Und es ist auch so, wenn man es jetzt schon vergleicht, wir werden jetzt noch ein Rückspiel haben gegen Atletico, aber selbst wenn wir das Rückspiel jetzt dominieren oder gut spielen, so wie es ja auch unter Pep der Fall war, waren wir jetzt schon auf jeden Fall schlechter. Wir haben ja damals mit Pep in Madrid eine Halbzeit schlecht gespielt und eine Halbzeit eigentlich ziemlich gut. Haben trotzdem dann 1-0 verloren. Jetzt haben wir, finde ich, am Anfang 15 Minuten, 20 Minuten vielleicht mitgespielt und dann war es für mich gefühlt, gut, die Statistik, die der Felix jetzt zitiert hat, war anders, aber es war doch auch so, eben die hochkarätigen Chancen und so insgesamt, wie das Spiel ausgeschaut hat, fand ich, hat da klar der Vorteil bei Madrid gelegen über den Großteil der Spielzeit.
Und das, aber man hätte ja zum Beispiel schon ganz am Anfang in der 5 Minute oder wann es war, durch Müller in Führung gehen können. Genau,
das war eigentlich auch die einzige richtig geile Chance, oder? Also
das war das einzige wirklich herausgespielt, weil tatsächlich, finde ich, selbst wenn wir das Spiel gewonnen hätten, so wie ich es gesehen habe, war das einfach schlecht, schlechter, was wir gemacht haben. Ich habe so ein ganz gutes Zitat gelesen, fand ich sehr interessant. Natürlich muss man das alles noch abwarten, wie sich das entwickelt. Das ist alles viel zu früh, aber einer hat geschrieben, wir sind von der Top-3-Mannschaft in Europa zu einer durchschnittlichen Top-8-Mannschaft geworden. Und so war mein Gefühl auch. Das hat mich einfach, ich weiß nicht, ich war einfach sehr überrascht, ob des Unterschieds für mich.
Und wir
ob das jetzt nur an Kado liegt, weißt du, das will ich überhaupt nicht sagen. Aber es war einfach ein himmelschreiender Unterschied für mich zu davor.
Ja, und man muss das ja auch nicht nur auf dem Madrid-Spiel aufhängen, finde ich.
Nee, das
also da hängen wir jetzt gerade so, wenn man sich die Spiele davor anschaut. Das ist jetzt natürlich auch der Erfolgsfans-Anspruch an den FC Bayern, der einfach jede Mannschaft, die kommt, 5-0 abschießt. Aber schon gegen Ingolstadt hat man sich schwer getan. Gegen Hamburg haben wir es ja schon angesprochen, dieses Last-Minute-Tor, was man da geschossen hat, jetzt gegen Köln ist unentschieden. Also es ist jetzt nicht ein Spiel gewesen, sondern genau umgekehrt. Wir hatten zwei Auftaktspiele im DFB-Pokal und gegen Werder Bremen, gegen einfach unterklassische Mannschaften, wo es mega gut aussah, weil der Gegner einfach gar nichts entgegensetzen konnte. Und danach, hat es sich schon dahin geschleppt, so ein bisschen.
Ich meine, erinnert euch noch nach dem 6-0 gegen Bremen, Bild-Zeitung schreibt, Ancelotti befreit vom Peps Fesseln. Ich habe es schon nur noch ausgelacht, aber jetzt, weiß ich nicht.
Ja, gut, wenn man natürlich die Gesamtheit der letzten Spiele da sieht, dann stimmt es natürlich, dass wir wenig Lösungen gefunden haben und auch, klar, viel mehr Torchancen zugelassen haben als unter Pep. Aber
ja, du, da haben wir,
vielleicht ist es auch so gewollt. Ich meine, klar haben wir es schlecht umgesetzt bisher, aber es ist ja scheinbar schon so gewollt, dass wir den Gegner auch kommen lassen und klar spielt er sich dann auch Chancen raus. Es muss halt, diese neue Taktik von ich stelle mich hinten rein, lass den Gegner kommen und konter dann, das haben wir halt überhaupt nicht drauf. Das lernen wir gerade wieder. Und das Problem ist halt, Atletico hat das halt in Perfektion drauf. Deswegen klappt es bei denen halt auch voll gut und bei uns halt im Moment überhaupt nicht.
Ja, das ist ein schöner Vergleich, weil bei denen hast du halt gemerkt, die haben einen perfekten Plan. Gell? Simeone und so, wie lange arbeiten die schon zusammen? Das ist natürlich was ganz anderes. Aber bei denen war es halt so, diese wellenförmige Aggressivität, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, diese Rhythmuswechsel, die ziehen sich mal zurück und dann pressen sie total krass 10 Minuten, spielen die ganze Zeit nach vorne, ziehen sich wieder komplett zurück. Das ist einfach total schwer ausrechenbar. Ich fand das total interessant, wie die gespielt haben.
Ja, und ich glaube, das ist auch mehr oder weniger die Idee, die Carlo zumindest teilweise umsetzen will. Also ich meine jetzt im Spiel ab und zu mal. Mhm. Aber ja, wie gesagt, das können wir noch nicht und trainieren das gerade. Und dann klappt es vielleicht irgendwann mal, hoffe ich.
Ja, ich bin gespannt. Und gut, wenn wir jetzt schon bei dem Spiel sind in Madrid, dann waren natürlich auch noch solche Sachen wie, wenn man dann auf Vidal eingeht. Ich meine, Wie ein Elefant im Porzellanladen, wie ein Volltrottel im Prinzip. Am Anfang habe ich mir noch gedacht, okay, der geht wenigstens gut drauf, schöner Einsatz. Dann mehr und mehr im Spiel, Basti hat mir dann auch schon geschrieben, so, was ist denn mit dem los? Du hast richtig gemerkt, der ist da gerade irgendwie völlig überfordert. Und dann die Quintessenz von dem Ganzen, der Elfmeter, den er hingelegt hat und danach eigentlich noch, also diese fast schon Körperverletzung, dieses Foul, wo er dann noch sich gerade noch rettet und ausrutscht und selber noch so tut, als wäre er verletzt. Unglaublich.
Ich wollte gerade sagen, aber da ist er schon ausgerutscht.
Aber wenn er nicht ausgerutscht wäre, dann hätte er ihn derart umgesenzt, dass alles zu spät gewesen wäre. Glaube ich.
Ja, weiß ich nicht. Aber ja, hat auf jeden Fall Glück gehabt, dass er nicht vom Platz geflogen ist, weil für den bescheuerten Elfmeter hätten wir auch schon gelb geben können.
In jedem Fall.
Ja, und ich finde auch insgesamt, also das, was man letztes Jahr an Vidal oft kritisiert hat, wo ich aber fand, dass er eben gerade in der zweiten Saisonhälfte ja mit einer der wichtigsten Spieler war durch seinen Einsatz, das fällt mir jetzt, ist mir jetzt in den letzten Spielen irgendwie so richtig aufgefallen oder vielleicht missinterpretiere ich es auch, aber mir kommt so vor, als hätte der irgendwie gar keinen Auftrag auf dem Platz. Also, ja, und er ist da irgendwie nicht der einzige Spieler. Er und wer dann sofort als nächstes reinkommt, ist so Müller. Da bei manchen Spielern denkt man einfach, ja, die wissen noch gar nicht, wo ist ihr Platz da in dem System, oder sie haben einen Platz bekommen, der einem jetzt ziemlich uneffektiv erscheint.
Ja, es gibt halt so krasse Problemkinder im System, Angelo, oder Leute, die halt gerade völlig außer Form sind. Da finde ich auch, Müller ist ganz krass, über den müssen wir auf jeden Fall reden, weil es ist eigentlich das erste Mal, finde ich, dass Müller überhaupt in einer Krise ist. Und ich finde, er hat die Krise aus der Europameisterschaft mitgenommen und Carlo konnte auch nichts daran ändern. Er wirkt da völlig deplatziert. Er läuft eigentlich auf als rechter Außenspieler. Man findet ihn da aber nicht. Wenn, dann schlägt er ein paar Flanken, wirkt unglücklich, ist überhaupt nicht im Spiel drin.
Lewandowski, ja, aber da kann ich mich erinnern, dass es früher auch schon bei Müller war. Wenn Robben verletzt war und er rechts draußen spielen musste, dann haben wir das auch immer gesagt, dass er da eigentlich auf der falschen Position ist, dass er keine 1-zu-1-Situation da spielen kann. Und
aber das macht er ja auch nicht.
In der Zentrale eigentlich viel besser ist.
Der stellt sich ja einfach in die Zentrale. Der löst einfach seine Position draußen auf, macht die gesamte rechte Seite auf und spielt innen.
Ja, es schaut schon im Moment sehr schlecht aus, was er macht. Irgendwie passt da nichts mehr zusammen. Aber ich glaube, wenn da wieder Robben fit ist und er dann in der Mitte spielt, dass es dann wieder besser wird. Also, oder irgendjemand anderes außen spielt.
Ja, ich fand es ganz interessant. Bei mir San Roth, dem super coolen Blog, schreiben sie von der Menschwerdung des Thomas Müllers. So, es bröckelt irgendwie, er hat wieder Probleme. Und auch die Statistik, wenn man sich das anschaut, in der Vorsaison, Hinrunde und so, wie viele Tore er da erzielt hat, wie viel er jetzt erzielt hat, wie viele verschossene Elfmeter und irgendwie, weiß nicht, es fehlt gerade so ein bisschen bei ihm. Vielleicht die Genauigkeit, vielleicht das Glück.
Muss man ihn jetzt vielleicht so fertig machen wie Gomez damals immer?
Das ist auf jeden Fall gut.
Ins Ausland verschwindet.
Ja, genau. Und dann zurück in Wolfsburg, dann da voll glänzt.
Ja, und da jetzt wieder fertig gemacht wird, weil er seit Ewigkeiten kein Tor geschossen
hat. Weil er sich einen Gesäßmuskel gezerrt hat. Ja, nee, aber auch so Leute wie Lewandowski. Lewandowski wirkt mittlerweile irgendwie überspielt auch, finde ich. Ich meine, der hat ja auch die ganze Zeit gezockt, EM gezockt, alles.
Ja, das ist halt auch ein Problem, dass der immer spielt, in jeder Mannschaft und es keinen Ersatz
gibt. Genau, dass wir auch keinen Ersatz haben, das ist echt schlimm.
Der muss halt auch mal rausrotieren, aber es ist immer der Einzige, der jedes Spiel macht, 90 Minuten, auch nie ausgewechselt wird.
Ja, das war ja sogar unter Pep ja anders, da hat er ja auch ab und zu mal Robben vorgenommen, Müller vorgenommen, Götze vorgenommen.
Ja, also der muss halt Müller mal in der Spitze spielen und Coman rechts oder so, dann kriegt Lewandowski eine Pause, Müller muss nicht außen spielen, klappt es vielleicht besser.
Also meiner Meinung nach haben die beide gerade keinen Stammplatz verdient. So, also ich würde die beide rauslassen. Aber man muss auch sagen, ja, es gibt natürlich auch Gewinner im System. Ancelotti, Thiago haben wir schon angesprochen. Kimmich muss man eigentlich auch zumindest, was die Torerfolge angeht, hervorheben. Das ist ja eine Tormaschine geworden jetzt.
Ja, auch was mit seinem Einsatz immer das Vorbild.
Ja, absolut.
Ja, der macht doch eigentlich so weiter. einfach nahtlos, wie er schon aufgehört hat. Ich habe mich ja schon auch aufgeregt in Madrid, dass er da nicht von Anfang an gespielt hat. Und dann hattest du ja angesprochen, Ruben, dann auch irgendwie gefühlt erstmal auf der falschen Position oder ja, dieser Tausch von Lahm zumindest, das hat irgendwie nicht so funktioniert.
Ja, hier bei Opta gab es einen ganz interessanten Artikel, die haben einfach mal halt komplett zahlenbasiert die Bayern verglichen mit den Bayern der Vorsaison und da kam, es gibt uns eigentlich in vielerlei Hinsicht recht, so was wir bis jetzt so gesagt haben, der Ballbesitz ist weniger, aber nicht viel weniger, eigentlich nur 1%, 66-67%, oder die vergleichen jetzt die gespielten Spiele unter Ancelotti mit genau der gleichen Anzahl gespielten Spiele der Vorsaison bei Pep. Wo es dann schon interessanter ist, dass die Bayern viel weniger laufen als in der Saison davor, im Schnitt ungefähr 3 Kilometer weniger, was ziemlich interessant ist. Und da fängt es jetzt dann noch spannender an, dass die Bayern viel weniger Sprints pro Spiel machen. Vorher waren es immer so ungefähr 199, jetzt sind es 188. Und dann zum Beispiel hat auch Manuel Neuer so den fehlenden Einsatz so ein bisschen beklagt. So, man kann sich nicht sicher sein, dass man deutscher Meister wird, wenn man nur so 95% an Einsatz gibt.
Ja, und in der ähnliche Richtung hat sich auch der Lahm geäußert, ne?
Der Lahm war, das war sowieso überraschend offen, hat mich schon sehr verwundert. Also fand ich schon krass. Er hat zum Beispiel gesagt, in erster Linie kann unsere Aggressivität wieder besser werden. Das hat uns vor allem in den letzten Jahren ausgezeichnet, dass wir immer vom Platz gegangen sind und von Anfang an den Gegner haben spüren lassen, dass hier nichts zu holen ist. Dann aber auch taktisch. Wir müssen die Balance wieder besser halten.
Ja, weil wenn man sagt, man lässt sich mal auch ein bisschen zurückfallen und überlässt den Gegner ein bisschen das Spiel, dann ist natürlich auch klar, dass in diesen Punkten eventuell ist ein bisschen die Werte zurück.
Na, aber Aggressivität ist ja allein schon eine Einstellungssache. Finde ich schon krass.
Ja, aber Aggressivität versteht man doch zum Beispiel, dass man eben vielleicht immer direkt drauf presst zum Beispiel. Anstatt, dass man sich ein bisschen zurückzieht und ein Gegner kommt, lässt.
Naja, Pressing hat jetzt per se nichts mit Aggressivität zu tun, oder?
So hätte ich es jetzt für mich verstanden. Oder was ist die Aggressivität, wenn du sagst, du überlässt mal ein bisschen dem Gegner die Initiative.
Ja,
oder?
Dann halt drauf zu gehen und wenn es zum Zweikampf kommt.
Ja, naja, aber, kann man, glaub, so und so sehen.
Aber erwähnt ja auch explizit das Taktische, dass die Balance noch fehlt und dann geht es noch weiter. Wir lassen zu viele Torchancen zu und kreieren selbst nicht die Torchancen, zumindest nicht in der Häufigkeit, wie wir sie gewohnt sind. Die Feinabstimmung muss ich erst finden, gut, das ist klar. Da muss in unserem Offensivspiel alles perfekt funktionieren, um dem Gegner keine Möglichkeiten zu bieten. Wenn die Kleinigkeiten nicht stimmen, kriegt der Gegner, wenn er die Qualität hat, auch die Möglichkeiten. Und dann spricht er sogar noch explizit das Passspiel an. Auch unser Passspiel ist nicht mehr so, wie wir es schon hatten. Unser Passspiel hat sich natürlich nicht verändert, aber die Positionen auf dem Platz schon. Das muss erst zu 100% greifen.
Ja, das fand ich im Madrid-Spiel auch krass, wie viele gefühlt Fehlpässe da entstanden sind.
Ja, oft ist man so ins Leere gelaufen, gell?
Also ja, das kannte man halt so irgendwie nicht jetzt.
Also von
107 Fehlpässe waren es von Bayern. Das ist schon, also von 700.
Ist das jetzt viel im Vergleich?
Das kann ich dir jetzt leider nicht statistisch belegen, aber es fühlt sich schon so an. Also ich meine, wir hatten eine Passquote von 85%. Das ist jetzt mal nicht schlecht, aber was hast du gerade gesagt? Unter Guardiola war der Durchschnitt 88%. Na gut.
Ja, wir
sind nicht so weit weg.
Ja, das stimmt. 88,1%. Und wir spielen weniger Pässe. Also eigentlich, also auf dem Papier sind es wirklich nur so Nuancen, gell? Ja. Aber es wirkt sich irgendwie bis jetzt heftiger aus. Aber gut, wie gesagt, man muss ihm natürlich auch ganz klar Zeit geben. Das bezweifle ich ja auch alles gar nicht. Aber es hat mich einfach überrascht. Wie seht ihr das denn überhaupt? Ich habe jetzt hier so viel dazu gesagt. Wie ist denn eure persönliche Einschätzung? Also Fazit der ersten 100 Tage Ancelotti.
Ja, ich war ja sehr euphorisch, was Ancelotti anging. Und vielleicht, ja gut, unter den Erfolgsfans war am Ende eigentlich nur noch der Ruben da, der mega Pep-Verfechter. Aber ich war nicht traurig, dass Ancelotti gekommen ist. Ganz im Gegenteil, ich habe mir auch viel erhofft. Und habe ja eigentlich schon, finde ich, mit dem, dass ich gefühlt zwei Schritte uns weg von der vom Champions League Aspiranten sehe, geäußert. Also so überzeugend ist es bisher noch nicht. Man hofft halt, dass es sich dann irgendwann mal ändert, aber
Wobei, was ich ja auch sagen muss, Felix, sorry, wenn ich da schon wieder reingrätsche, oft schadet es ja gar nicht, mal ein bisschen gekitzelt zu werden, zu sehen, man muss sich selber noch verbessern, zu sehen, die anderen sind besser, um halt wieder den kompletten Angriff auf die Weltspitze zu machen. Also.
Ja, ich finde das jetzt auch nicht so schlecht. Also klar, wenn man das jetzt so direkt vergleicht, den Spielstil, und dann ist es natürlich schon ein Riesenunterschied. Aber wie wir ja auch schon angesprochen haben von Anfang an, wir haben jetzt 6 Bundesligaspiele, 2 Champions League-Spiele hinter uns, also stehen noch ganz am Anfang der Saison. Carlo ist neu gekommen. Man sieht schon, dass sich was ändert an unserem Spielstil, und vor allem sieht man, dass nicht alles funktioniert. Aber erstens haben wir noch Zeit, weil die Ergebnisse, wenn man jetzt zurückschaut, die passen ja trotzdem. Klar haben wir jetzt ein Spiel verloren, eins unentschieden, aber davor haben wir alle gewonnen. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir schlecht spielen und verlieren, was nochmal eine Nummer schlimmer wäre. Aber wir holen ja trotzdem die Punkte und spielen uns ein, und es wird hoffentlich besser. Weil mir war ja auch ähnlich wie der Basti eigentlich froh, dass jetzt ein neuer Trainer gekommen ist, der nochmal irgendwie was anderes einbringt und vielleicht auch andere taktische Möglichkeiten, eben das, dass man sich auch mal zurückzieht und den Gegner kommen lässt. Das funktioniert jetzt noch nicht, aber wie gesagt, die Saison ist noch jung, und das kann dann vielleicht in den wichtigen Spielen, bis dahin hat man noch Zeit, dann besser funktionieren.
Aber ich finde halt auch in der Bundesliga muss man so sehen, die Gegner, die wir hatten, das waren jetzt auch keine Granaten, muss man sagen. Also in der Champions League werden ja jetzt mal auch abgesehen von Atletico Madrid noch andere Gegner kommen, und das ist ja eigentlich auch mit denen Mannschaften, mit denen man sich messen will. Aber was mir noch ganz anders eingefallen ist, für mich auch unabhängig, da kann jetzt der Ancelotti eigentlich gar nichts dafür, wo ich mich auch in dem Madrid-Spiel so wieder mal zurückerinnert und wirklich geärgert habe, dass man einfach so sieht, irgendwie, wir reden auch hier bei den Erfolgsfans auf manchen Positionen seit 3 Jahren von einem Umbruch, und irgendwie war das in dem Spiel auch wieder so gefühlt, wir haben da keine Alternativen, man baut immer noch hier auf Spieler, die eigentlich nur noch ständig verletzt sind und alt sind und eigentlich aussortiert werden müssten, die sind Stammspieler, da sei es jetzt ein Ribéry auf dem Flügel, mal abgesehen von allen den Qualitäten, die haben und den Verdiensten, oder auch ein Alonso zum Beispiel.
Alonso war Katastrophe, so langsam war der.
Kam so ein bisschen wie das Gefühl auf, dieses Umbruchsgefühl, das man letztes Jahr zu dem Zeitpunkt der Saison hatte, als da Costa so eingeschlagen hat und man Coman verpflichtet hatte und so ein bisschen die Euphorie, jetzt findet der Wechsel statt und da sind neue Spieler, das gerade im Moment ist das so ein bisschen verpufft, und da das ist irgendwie auch nicht so schön.
Ja, aber Renato Sanchez zum Beispiel bietet sich ja auch überhaupt nicht an. Also
das ist ja nochmal so ein Thema, das mir noch gar nicht angesprochen hat. Das ist ja auch
der schlechteste
bisher. Das ist ja der Katastrophe, was da passiert ist bisher.
Gut, zu Ribéry kannst du jetzt schwer was sagen, weil der ist zwar der Älteste, aber auch der Einzige, der die ganze Zeit spielt und fit ist.
Ja, genau, und der auch dann sogar in vielen Spielen der Aktivposten war. Aber das ist ja genau das Schlimme, dass einfach, dass man immer noch auf ihn bauen muss sozusagen und nicht geschafft hat, da irgendwie Alternativen zu schaffen.
Naja, man muss ja sagen, wir haben ja schon Costa und Coman geholt.
Ja, wir haben die geholt, aber eben.
Aber der eine ist verletzt, der andere spielt unter Carlo Ancelotti nicht so wirklich die Rolle, würde ich ihn auch eher zu den Sorgenkindern stecken und so ist es halt dann so, dass wir mit Müller rechts außen spielen und der spielt nicht rechts außen. Dass dann Rafinha vorne drin steht und eine Flanke nach dem anderen schlägt, so ungefähr. Ja, das ist natürlich, das ist ein Riesenproblem, finde ich auch. Also ich meine, aktuell, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, haben wir nur Costa nächste Saison noch auf dem Flügel. Wir haben noch nicht mit Robben und Ribéry verlängert. Es sieht wohl so aus, als würden wir das wieder tun. Kann man jetzt natürlich gut finden, kann man auch schlecht finden. Coman, hieß es ja die ganze Zeit, ja, wir holen ihn auf jeden Fall. Jetzt hört man erste Stimmen, dass die Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr so groß ist, das für den Fest zu pflichten. Also, meine Forderung ist weiterhin, man muss da absolute Weltklasse holen, weil unser Spiel, unsere DNA seit Jahrzehnten so war, dass wir stark über die Flügel kommen. Und wir hatten auch, das hat mich ja auch im Spiel gegen Atletico so aufgeregt, seit jetzt Van Gaal, Heinkes, Pep, auch eine DNA, die wir jetzt irgendwie anfangen, unter Ancelotti aufzugeben. Und ich hoffe, dass, auch wenn es die Zahlen nicht so zeigen, aber das waren ja die Spieler gegen leichte Gegner, wo wir automatisch mehr Ballbesitz haben. Wie viel Ballbesitz hatten wir denn? Da hatten wir auch gar nicht so viel. Das hat nur so gewirkt. Gar nicht so wenig. Ja. Gegen Madrid, wie viel hatten wir denn da?
60.
Ja, das ist auch sau viel. Das ist auch mega viel.
Ja.
Das ist komisch. Es hat nicht so gewirkt.
Vor,
nee. Komisch, ich hab da auch geschrieben, währenddessen wir verraten unsere DNA, was machen wir denn da und so. Ja gut, war vielleicht dann auch gegen Ende. Ich weiß nicht, ja wahrscheinlich muss man dem Ganzen einfach mehr Zeit geben, aber das auf den, mit unseren Außenspielern ist schon wirklich fatal, aber das ist ja ein Thema, das streckt sich schon durch die ganze Zeit. Wir müssen da absolute Weltklasse holen, die Frage ist nur, wen holt man denn da jetzt? Ich meine, Dortmund, super interessant, wie sie es machen, Talent überbordend geholt, viele Spieler, die sie jetzt ausprobieren können, läuft auch noch nicht alles rund, aber sieht schon alles sehr geil aus, wenn die da alles so am Start haben jetzt.
Ja, aber ihr das Spiel gegen Real Madrid war ja eigentlich ähnlich wie unseres. Hm. Phasenweise haben die einen Vollgas gegeben, dann wieder die anderen, es ging hin und her. Eigentlich schön anzuschauen.
Ja, war ganz gut, 2-2 gespielt, dafür, dass sie so ein junges Team haben. Und das ist ja auch das Traurige, wir hatten jetzt zum ersten Mal einen Altersschnitt über 30 Jahre, Leute. Zum ersten Mal seit, ich glaube, irgendwie 14 Jahren. Herzlich willkommen im Altenheim FC Bayern.
Kommt bei den Besten vor.
Oh Gott. Leute, bevor wir hier weiter schwadronieren, würde ich glaube ich sagen, wir gehen mal weg von unserer Erfolgsfrage hin zu den Spielen und reden über die noch kurz. Ich meine, wir haben sie jetzt alle schon fast behandelt. Ich glaube, zum Spiel HSV gegen Bayern braucht man nicht mehr viel zu sagen. Auch Madrid gegen Bayern braucht man nicht mehr viel zu sagen, aber das letzte Spiel können wir ja schon nochmal kurz zumindest drüber sprechen. FC Bayern gegen Köln, weil das war ja dann so ein Heimspiel. Es war das erste Spiel nach dem Madrid-Spiel. Ich habe getippt auf 1-2, habe ich ja schon gesagt. Und dann war es ja tatsächlich so, dass wir zwar überlegen waren, aber das Spiel auch locker hätten verlieren können.
Ja, mit ein bisschen Pech und am Ende halt hatte Köln dann nochmal, als wir halt dann auch wirklich nochmal versucht haben, in den letzten 20 Minuten den Siegtreffer zu erzielen, da sind nochmal zwei Konter rausgesprungen und der eine, der hätte drin sein müssen fast. Also.
Aber das ist auch das, wenn man sich die Zahlen dann anschaut, wir lassen wesentlich mehr Torchancen zu als letzte Saison und Manuel Neuer kriegt viel mehr zu tun. Er kann sich auch auszeichnen, aber er kriegt viel mehr zu tun.
Ja, das kommt wohl auch dadurch, dass man sich halt zurückzieht. Der Gegner ist automatisch, kommt näher zum Tor, kommen auch mal Distanzschüsse raus oder es wird schlecht verteidigt, dann gibt's halt auch mehr Chancen. Mhm. Aber wenn man halt die Torschussstatistik anschaut, waren es halt 26-5 Torschüsse für uns. Also ja. Eigentlich auch wieder viel eindeutiger als es dann aussah, eben weil sie ja am Ende halt noch die Riesenchance hatten. Aber unsere Chancenauswertung lässt halt auch wieder zu wünschen übrig.
Das ist im Prinzip ein Klassiker, gell?
Ja.
Irgendwie, wir erzeugen einfach keine Durchschlagskraft, wir erzeugen keine Chancen, es hapert auch irgendwie so am Spielerischen, finde ich.
Ja.
So, es wirkt so, ja.
Ja, und dann schießt du noch dreimal an Pfosten und Latte, das
ja.
Kommt halt auch noch dazu.
Klar, es ist, naja.
Es läuft halt noch nicht rund, einfach.
Der Motor stottert noch ein bisschen.
Ja.
Aber dann macht immerhin Kimmich halt wieder so. Freut mich auch sehr. Wir haben ihn ja letzte Saison schon so hochgejubelt. Kopfballtor 1-0. Saugeil.
Ja, und der Pass von Thiago davor war auch so geil.
Thiago ist super. Thiago ist einfach geil. Martin ist so schade. Hoffentlich, Felix, hast du recht, dass das nur so eine kurze Geschichte ist.
Ja, weil der hat eigentlich auch stark gespielt.
Mhm, voll. Der hat jedes Spiel jetzt gespielt.
Ja.
Ich erlebe den als so sicheren Verteidiger, auch nach vorne. Wo hat er jetzt den schönen Pass gemacht? War das, war auf Lewandowski das Ding mal? Ich weiß gar nicht, in welchem Spiel das war.
Schalke.
Ja, war super geil, fand ich.
Ja.
Ja. Okay, dann würde
ich. Also, ja, eigentlich hat man ja nach dem Atletico-Spiel davon geredet, dass man jetzt eine Reaktion zeigen will auf dieses in Anführungszeichen schlechte Spiel. Darunter hat man sich dann doch was anderes vorbestellt. Klar hatten wir den gewohnt hohen Ballbesitz und auch Torschüsse, habe ich gerade schon gesagt, ein Riesenplus auf unserer Seite. Aber am Ende zählen halt nur die Tore. Und da ist es dann nur 1-1 ausgegangen zu Hause während der Wiesn gegen 1. FC Karnevalsverein.
Mein Gott, unfassbar. Naja, aber wie gesagt, interessant, auch Bernhard war stark. Robben war auch eigentlich ziemlich gut dann ausgewechselt, leider schon wieder wegen Rippenprellung. Aber Rippenprellung ist man schon mal froh, wenn es nur so was Kleines ist. Ich meine, er macht ja alles mal so durch. aber ja. Okay, kommen wir zu den News, oder?
Jo.
Da wollte ich für eine kleine coole Sache Werbung machen. Und zwar für die Rekordmeister-Edition heißt das Ding, da wird eine DVD erscheinen und eine Blu-ray. Und die DVD und die Blu-ray wird sich drehen, ich glaube, das Ganze geht ungefähr 4 Stunden, um alle Meistertitel, die der FC Bayern hat. Wir sind jetzt zum 4. Mal hintereinander Meister geworden und jede Meisterschaft von 1932 bis 2016 kriegt da ein kleines Kapitel. Und alle Leute, die sich dieses Ding vorbestellen, für die gibt es gratis eine kleine Besonderheit. Und zwar werden die im Abspann und und auf dem Digipack von dieser DVD erwähnt. Das Ding kostet irgendwie 24,99. Wir werden dann auch eine kleine Verlosung dazu machen und noch euch das Ding ein bisschen vorstellen. Aber das fand ich nur eine coole Gelegenheit. Wer sich für solche Sachen interessiert, der kann auf fcb-rekordmeister.de gehen, sich das anschauen, das Teil vorbestellen und findet seinen Namen dann im Abspann von dieser Meister-Edition wieder. Genau.
Cool. Wer macht das, weißt du das? Weil das ist ja nicht vom FC Bayern selbst, oder?
Nee, das ist nicht vom FC Bayern selbst. Warte, ich kann dir, wer das macht, im Prinzip ist das, die heißen, glaube ich, Powerplay, die Jungs. Die beschäftigen, genau, Powerplay Medien Holding aus Potsdam sind die und die beschäftigen sich auch schon so ganz lange mit der Geschichte vom FC Bayern. Die haben da schon ganz viele Sachen rausgebracht und mit denen war ich jetzt auch wegen unseren ganzen Geschichtssachen in Kontakt und dadurch ist es entstanden und fand ich einfach sehr geil und wollte mal darauf hinweisen. So eine Erinnerung für die Ewigkeit nennen sie es. Bin ich schon gespannt, wie das Ding dann wird, werde ich mir auf jeden Fall auch holen.
Sehr gut.
Genau. Ja, Verletzungen haben wir schon gesagt, Martinez, Bartstuber und dann, ach Felix, du hast das schon wieder alles hinzugefügt mit der Präsidentschaftswahl, ich habe da schon irgendwie Angst davor. Komm, erzähl was dazu.
Ja, Uli wurde ja jetzt offiziell vorgeschlagen als Kandidat für das Präsidentenamt.
Warte mal kurz, Felix, wie viele Kandidaten gibt es denn?
Ein.
Ah, okay, cool. Warte, für wen stimme ich denn dann jetzt ab?
Weil Karl Hopfner hat dann doch seine Kandidatur zurückgezogen.
Nee, echt?
Ja, war ja gar nicht so abgesprochen, aber er hat es dann doch gemacht. Ja, auf jeden Fall.
Das erinnert mich an DDR und
ist am 25.11. dann Freitag 25.11. im Audi Dome die Mitgliederversammlung, Jahreshauptversammlung, wo man dann widerrufen dagegen stimmen kann oder wie ich dafür oder wie der Basti sich enthalten, weil er kein Mitglied ist.
Ja, Felix, wir zwei fahren hin, oder? Aber hey, da muss doch eigentlich, ist das jetzt so, wahrscheinlich habe ich da völlig illusorische Vorstellungen, weil im Prinzip müssen doch jetzt da hunderttausende Leute kommen, da muss doch die Hölle los sein jetzt. Oder ist es überhaupt nicht so?
Ich bin auch mal sehr gespannt, aber ich Es wird wahrscheinlich wie bei jeder Wahl sein, die der Großteil denkt, er kann eh nichts ändern und bleibt daheim.
Da haben sie ja sogar recht.
Dem Fall haben sie sogar echt recht, weil man kann eh nichts machen.
Und dann mit Donald Trump, Uli Hoeneß Präsident oder was? Nein, das ist ja...
Bräuchten wir noch die...
Wie kann man Präsidentschaftskandidat werden? Ich würde mich dafür durchaus hergeben.
Ja, man muss glaube ich, vorgeschlagen werden vom Verwaltungsbeirat oder wie der heißt, oder?
Ist das traurig.
Man muss den Ede Stoiber überreden, dass er dich vorschlägt.
Weil Ede habe ich schon ein paar Mal getroffen.
Der hat nämlich, glaube ich, Uli vorgeschlagen.
Ja. Sein Vizepräsident steht auch schon fest. Gell? Ach ja. Das ist auch eine schöne Geschichte, wie der überhaupt zum FC Bayern gekommen ist, irgendwie. In Mexiko damals, ich glaube 86, hat er der Familie vom Rummenigge einen Kaffee ausgegeben und daraufhin wurde er eingeladen zum FC Bayern. Juhu. Oh. Cool Story, Bro.
Dann weißt du, was du machen musst.
Ach, Mann, ich bin immer noch so verzweifelt irgendwie mit dieser ganzen Sache. Warum macht er das? Ich verstehe es einfach nicht.
Tja, er kann nicht loslassen davon.
Ja, das freut mich auch, dass du dich freust, Felix. Das ist nur
Uli hat andere Probleme. Sein Enkel hat ein Robben-Trikot im Stadion an.
Wo ist da das Problem?
Keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall der Bild-Zeitung einen Bericht wert.
Gott, oh Gott. Felix Plus, weil du Bild Plus hast.
Kann ich sowas Tolles sehen, ja.
Unfassbar gut. Naja, wir werden sehen, was da passiert. Wir werden da sicher auch noch länger und ausführlicher darüber reden, dann über die Mitgliederversammlung. Keine Ahnung, wir werden nichts bewirken können. Ich werde ein bisschen buhen wahrscheinlich, dagegen stimmen. Aber ich kann mir nicht...
Machst du keine Wortmeldung, oder?
Nee, ich frage mich...
voll auf dich gesetzt.
Ja, ich hab mir das auch schon... Aber ich frage mich, wie soll ich mich denn da zu Wort melden, mit welchem Inhalt? Soll ich mir jetzt...
Die Wortmeldung ja erst danach.
Genau. Nee, aber trotzdem könnte ich natürlich sagen, die Dinge, die mir halt am FC Bayern nicht passen, die kritisieren und zumindest ansprechen. Ich meine, auch die Katar-Sachen könnte man noch ansprechen. Aber wie stelle ich mich da hin und was sage ich dann da? Sage ich dann, ja, es gefällt mir nicht, dass Uli Hoeneß Präsident wird. So, weißt du? Was für einen Sinn hat das dann noch danach? Ja. Das ist natürlich jetzt auch schön für mich, mich jetzt so rauszureden aus so einer Nummer, gell? Aber ich hätte da durchaus kein Problem damit, das zu machen. Ach ja. Es ärgert, was weiß ich.
Bringt ja alles nichts.
Das ist doch alles wie in der Politik, die da oben, das ist doch alles so wurscht, hey. Merkel raus. Ja. Nur noch Sophie Thomalla kann irgendwas an Deutschland ändern. Wir schweifen ab, Jungs.
Wir sind das Volk.
Ach, oh Gott. Uli über alles, hey. Jetzt haben wir erst auch noch Länderspielpause. Das hat mich ja auch schon wieder so runtergezogen. Scheiß Länderspielpause, das ist so eine Dreckserfindung, die Länderspielpause, wirklich, ich hasse es.
Ja, jetzt hat man auch wirklich ein volles Programm.
Ja, trotzdem.
Es wäre halt wichtig, dass jetzt mal unsere Spieler sich krank melden für die Länderspielpause, damit sie sich mal ein bisschen schonen können.
Haben wir schon einige gemacht.
Ja, erfolgreich.
Und dann...
So wie Robben, der dann heute gleich wieder trainiert hat.
Na, auf jeden Fall weiter geht es dann erst am 15. Oktober. Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München. Wie schaut's da aus? Was sind da eure Einschätzungen so zu dem Spiel?
Ja, wird schon wieder so ein knapper Sieg werden.
Auswärts, ja.
So ein 2-1 oder so 1-2.
Ja, ich habe jetzt auch mal 3-1 für Bayern getippt, aber einfach... Nur so aus dem Gefühl raus, die Eintracht weiß gar nicht eigentlich, wie gut die gerade so drauf sind. Aber gut, wir sind ja nicht so top drauf. Nach der Länderspielpause wahrscheinlich auch nicht besser, wenn die Hälfte der Mannschaft wieder auf Weltreise ist. Ja.
Ich tippe 1-1.
Unentschieden. Wird wahrscheinlich auch wieder eher ein zähes Spiel.
Ich glaube auch. Ich sage unentschieden. Und dann Bayern gegen Eindhoven am 19. Oktober. Hat er jemanden Karten von uns, raus. Jungs?
Bisschen.
Basti? Felix?
Nee.
Sollen wir hinfahren?
Hast du
Karten? Hast du welche?
Also Karten ist, wie man in Bayern so sagt, das Geld ist das Wenigste, gell? Also Karten werden wir schon irgendwie hinkriegen, wenn ihr Lust habt. Ja, schauen wir mal.
Dann gehen wir natürlich hin.
Mal. Ich glaube auch, da hauen wir einen raus. Ich glaube, da ist dann so ein bisschen, da sind wir gefordert, weil unter Druck war der FC Bayern immer am besten. Unter Druck formt der FC Bayern Diamanten. Ich glaube, da geben wir 4-0. Oh, krass. Das ist unfassbar.
Ich glaube eher so 2-0 oder so.
Okay.
Nee, ich glaube, ja, dann sage ich 3-0 in der Mitte.
Jawohl. Ja, cool. Dann würde ich sagen, wir hören uns bald wieder. Wir haben jetzt nur die Stunde voll gemacht. Aber irgendwie, wir sind halt über alles so rübergeflogen, über Ancelotti und über alle Dinge. Das muss dann einfach auch mal reichen. Es tut mir leid, das war wirklich so eine typische Erfolgsfans-Folge. Wir waren nur so am Krise herbeireden, hier Stammtischparolen raushauen.
Ja, schlecht vorbereitet.
Ja, schlecht, halt reißerisch, erschreckende Aussagen.
Eine Katastrophe.
Sepp Seeger hat auf jeden Fall recht.
So wie man uns kennt.
Und liebt.
Ja.
Und schätzt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe schon nichts mehr zu sagen. Felix in Ulm. Hast du noch was beizutragen?
Nee, ich fand's cool, wieder dabei zu sein nach längerer Pause.
Ja, dann war's mir eine Ehre.
Ja.
Schön, deine Stimme zu hören, Felix.
Ja.
Dankeschön.
Schreibt uns auf Facebook, auf Twitter, ruft uns an.
Genau, unser Erfolgstelefon.
Telefon.
Unter 089 945 48 und die 277.
Wir freuen uns auf eure Meinung.
Ja.
Und vielleicht sieht man sich auch dann im Stadion oder so.
Genau, wie letztes Mal. War so lustig, Felix. Wir, hast du das mitgekriegt?
Ja, ich hab's
gehört. Wir saßen im Stadion, labern und irgendwann sagt der Typ neben uns, ich sag mal, seid ihr die Erfolgsfans? Dann haben wir gleich eingebunden. Das war legendär. Weißt du,
aus den USA, gell?
Ja, wir haben einfach den Fame, Alter.
Ja. So gehört sich's.
Absolut. Du wolltest gerade noch was vorschlagen, Felix.
Ich hab's schon wieder vergessen.
Ich glaube, du wolltest das vorschlagen, was mir dann auch eingefallen ist. Das nächste Gewinnspiel machen wir einfach über das Erfolgstelefon. Da müssen so. Alle anrufen. Das ist ja geil.
Ja,
ruft uns an, ihr Schweine. Okay. Also dann.
Servus.
Servus. Gute Nacht.
Ciao.